Jetzt bin ich auch da. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast vom Popkultur-Beichtstuhl. Ich bin der Michi, da drüben sitzt der Andy, mein zweiter Teil des Popkultur-Beichtstuhls. Und leider entschuldigen müssen wir den Marco. Der Marco ist leider krank, deswegen werden wir das zu zweit schupfen heute. Aber was ich sagen muss, was ich von Michael ein bisschen unfair finde, das ist schon auch was fürs Auge. Das ist nicht nur was für die Ohren. Genau, wir zeichnen heute unsere 116. Episode auf. Also uns gibt es seit knapp 3 Jahren. Wir sind der erste österreichische Popkultur-Podcast. Und ja, freuen uns, dass wir heute auf der Gamers Heaven sein dürfen. Danke Nikolaus für die Einladung. Er ist ein bisschen unser Manager, wenn es ums Live-Podcasten geht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir für ihn Live-Podcasten. Und genau, Andy, stellst du vielleicht kurz unsere zwei Gäste vor? Darfst du auch noch kurz was sagen?
So, hallo, erst einmal an alle. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, es habt jetzt eine Stunde lang gut Spaß mit uns und mit unseren Gästen. Bei uns sind heute die Tamara Moss von Still Alive. Still Alive 2010 in Innsbruck gegründet. Hat momentan einen Standpunkt in Innsbruck eben und jetzt auch in Finnland, wenn es richtig ist, genau. Und weiters noch auf der Bühne mit uns der Michael Berg von Clockstone, 2006 gegründet in Innsbruck und mittlerweile 10 Mitarbeiter und bekannt für Bridge Constructure, aber auch Lego Bricktales und Lego Bricktales VR jetzt.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und vielen Dank für die Intro. Generell muss ich sagen, überhaupt mal kurz ein Dankeschön auch an den Organisator des ganzen Events da, also Gamers Heaven. Ich finde es sehr cool, dass dieses Event stattfindet und der Nikolaus Stadacher hat das, glaube ich, ganz bravourös gemeistert und vorab schon mal ein riesen Dank, dass ich da sein darf und dass es überhaupt diesen Event gibt. In Tirol ist ja sowas noch ziemlich Neuland und ich hoffe, dass sich in Zukunft, dass sich da auch was Größeres ergibt und ich freue mich sehr drauf und dass ich auch da sein darf.
Dann würde ich bitten, stellt euch doch einmal selber und eure Firmen ein bisschen genauer vor. Vielleicht, wenn wir anfangen.
Hi, Tamara. Hallo, ich bin die Tamara und arbeite seit 4 Jahren bei Stellar Live Studios. Das heißt, ich bin kein Gründungsmitglied, aber mittlerweile schon länger dabei, weil so vor 4, 5 Jahren hat es ziemlich einen Wachstumsschub gegeben. Wir machen hauptsächlich Sim-Games, aber wollen uns auch nicht nur auf eine Sache spezialisieren. Wir machen auch zum Beispiel Cozy-Games, wie den Garden-Life-Game, das, was wir zuletzt dieses Jahr released haben im Frühjahr. Voll. Ich selber bin eigentlich Programmierer und bin dann intern in der Firma auf Production gewechselt. Das ist sowas wie Projektleitung, also ich kümmere mich quasi, dass mit dem Geld und der Zeit, was ich verfügbar habe, auch am Ende ein Spiel rauskommt. Das ist quasi mein Job. Voll. Und du, Michael?
Ja, also ich bin der Michael Berg und bin CEO und Mitgründer von Clockstone. Uns gibt's ja, so 2006, schon fast genau ans 20-jährige Jubiläum zu, wo ich selber irgendwie ein bisschen schon schockiert bin, weil ich fühle mich gar nicht so alt und es fühlt sich gar nicht so lang her, dass wir die Firma gegründet haben. Ich komme ursprünglich aus dem Programmiererbereich eigentlich und wir haben unser Studio so als Studenten, so aus dem Hobbybereich rausgegründet eigentlich, weil wir damals waren ziemliche Spiele-Enthusiasten und es war so die Zeit, wo Diablo 2 so groß im Rennen war und wir waren alle auf irgendwie Action-RPGs und voll cool und ich war mehr so der Techniker und habe mich einfach aus Spaß so mit 3D-Engines und Programmierung beschäftigt und aus diesem Hobby raus haben wir dann entschieden, ein Computerspiel zu machen. Und um dieses Computerspiel dann auch zu vermarkten, haben wir dann die Firma gegründet. Und jetzt gibt es uns schon so lang und das finde ich sehr cool, dass ich jetzt quasi zu dem Computerspielentwickler Alteisen von Tirol zählen darf, auch wenn wir kleiner sind. Jetzt im Vergleich zu Still Alive Studios sind wir ja viel kleiner geblieben. Aber ich finde cool, dass sich generell eben sowas entwickelt in Tirol, dass dort wirklich Spiele entwickelt werden, weil zu der Zeit, wo ich begonnen habe, war das eben noch nicht so.
Ja, super. Und für uns ist es immer, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir immer kurz so Vorgeplänkel machen, wo wir darüber sprechen, was gerade bei uns in der Konsole liegt oder auf der Streaming-Plattform oder auch am Nachtkästchen, wenn es ein Buch ist. Deswegen, Enti, sprich du an wieder, gehen wir so die Runde, erzähl mal kurz, was aktuell, also außer es ist Fallout, dann können wir es vielleicht.
Nein, Fallout ist es nicht. Ich habe jetzt ja extra einen neuen Gaming-PC gekauft, damit ich endlich vor der London spielen kann, aber der Michi hat mir, also mein Podcast-Kollege hat mir vor ein paar Wochen schon Kingdom 80s ans Herz gelegt und das kann man eigentlich mehr als so ein Meditationsspiel beschreiben. Das ist so ein Pixel-Look-Game, wo man mit seinem Fahrrad wie in so 80s-Filme einfach mit seinem Pixel-Hintergrund nach links und rechts fahren muss und Kids in einem Sommercamp rekrutieren, die die Wache und das Base-Building übernehmen. Und im Prinzip muss man bei dem Spiel nur von links nach rechts und von rechts nach links fahren. Das ist alles, aber das ist Pixel-Heroin. Also ich habe jetzt seit 2 Wochen nur das gespielt und habe jetzt, obwohl ich einer von den schlimmsten Fallout-Nerds bin, Fallout London, das jetzt endlich läuft bei mir daheim, endlich, trotzdem jetzt liegen lassen wegen Kingdom 80s. Also danke Michi dafür. Kann ich jedem empfehlen, gibt es wirklich auf alle Plattformen. Das kann man sogar, ich glaube mittlerweile werden Kühlschränke auf den Markt gebracht, wo das läuft drauf. Das ist momentan meine Gaming-Welt.
Das hört sich echt cool an. Das muss ich auch mal spielen. Ich bin gerade voll am Abiotic Factor spielen, falls es jemand kennt. Das ist so ein Survival-Game, Multiplayer, im Half-Life-Style eigentlich. Das ist auf Steam als Early Access rausgekommen. Aber kann ich auch ziemlich empfehlen. Super gutes Level-Design, super spaßiges Gameplay und hat halt ein bisschen so eine Duct-Tape-Style-mäßige Crafting-Sachen. Also du bastelst dir alles irgendwie zusammen. Die Company, wo du gerade drin bist, geht im Chaos unter und du versuchst halt wieder rauszukommen. Und das ist eigentlich, also kannst du dedicated Server hosten, mit Freunden spielen. Ist richtig cool.
Ich hab das gerade im richtigen Leben, weil wir gerade übersiedeln. Da ist es auch ungefähr so. Weil da alles mit Duct Tape irgendwie zusammengeschustert, damit man den Keller rammen kann.
Ja, mein letztes Game, was ich mehr gespielt habe, ist nennt sich Dave the Diver. Das ich so entdeckt habe vor kurzem und war überrascht, wie hoch das Suchtpotenzial von diesem eigentlich im Herzen sehr simplen Game ist, aber das hat so viel Tiefe auch in ganz vielen im Umfang und in der Story und das hat mir doch einige Stunden gehuckt und auch wenn es ein Genre ist, was ich bis jetzt noch gar nicht so gekannt habe, also es ist so Roguelite in der Core-Mechanik, würde ich mal sagen, und was für mich neu war, aber hat Spaß gemacht, einige Stunden zu versenken.
Es ist irgendwie interessant, dass wenn man jetzt ein bisschen Zeit fürs Gaming hat, dann setzt man sich hin und dann denkt man sich, naja, vielleicht habe ich halt 20 Minuten, dann fange ich halt an, Dave the Diver spielen oder 80s Kingdom, anstatt, keine Ahnung, Fallout. Und dann spielt man doch 3 Stunden und dann... Das ist echt addicting, also die haben was, die Spiele. Ja.
Ich ziehe relativ viel Fallout vor. ich spiele aktuell Star Wars Outlaws. Habe ich mal über einen, Ubisoft Pass, doch, oder? Ubisoft Premium, ja? Account?
Ja, sagen wir mal, ja.
Genau. Cold und das Spiel jetzt, wenn ich Zeit habe, finde ich super. Also alles, was bei mir Star Wars ist, kann sowieso immer mehr geben und das macht sehr viel Spaß, obwohl es immer noch sehr buggy ist. Aber das kann ich auch jedem empfehlen, der Star Wars liebt und so ein bisschen tiefer eintauchen will.
Gut, unsere erste richtige Frage an Enk speziell wäre jetzt gewesen, es arbeitet ja in der Gaming-Branche und auch schon länger. Und auch die Firmen bestehen dementsprechend schon länger. Wie seid ihr überhaupt zu dem Job gekommen? Wie hat denn das die Berufswahl ausgeschaut bei euch? Wie ist das passiert, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid?
Ja, ich habe es eh schon kurz erwähnt, bei mir ist das irgendwie total zufällig. Ich bin ja da quasi mehr so reingerutscht, weil ich bin vom Hintergrund eigentlich Techniker. Also ich habe Physik und Mathematik studiert. Und Programmieren war so ein Hobby nebenbei und Computerspielen war sowieso ein Hobby. Und ich habe einfach aus Spaß raus 3D-Engines programmiert und nachdem das langweilig ist, wenn man allein Dinge macht, habe ich halt dann einfach begonnen, Freunde zu motivieren, mit mir zusammen ein größeres Spiel zu machen. Und so ist das Team dann immer größer und größer geworden. Geld haben wir damals keines gehabt und Ziele haben wir auch nicht irgendwie uns großartig gesteckt gehabt, außer wir wollen alle irgendwie einfach mal probieren, ein Computerspiel zu machen. Und wie sich herausgestellt hat, war das, was wir also wir wollten ein Action-RPG machen und wir haben uns damals nicht vorstellen können, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt, um ein Action-RPG zu machen. So als naiver Student denkt man da, ja, ich habe ja eh schon irgendwie kann 3D-Objekte darstellen und es bewegt sich was und ja, dann können wir doch mal schnell ein Spiel draus machen. Und in der Praxis war das so, dass wir dann 3-4 Jahre lang so in der Freizeit als Student und zum Schluss aber mehr weniger Student und mehr Programmierer dann in dieses Spiel investiert haben. Das heißt übrigens Evencast Rise of the Mage, gibt es immer noch auf Steam und hat damals 2006, gleichzeitig mit unserer Firmengründung ungefähr, ist das Spiel dann rausgekommen und das Projekt ist so groß geworden, das sind dann mehr wie 30 Leute haben dann an der Entwicklung teilgenommen und wir waren natürlich sehr stolz drauf und wir wollten das Ding vermarkten und raushauen und dann, wo es dann draußen war, haben wir gefunden, ja, es wäre ja irgendwie schade, wenn man da nicht irgendwie noch dann mehr draus machen könnte, noch ein weiteres Spiel. Und so bin ich dann irgendwie in den Beruf reingerutscht und mein Studium ist dann ganz hinten angestanden und ich war froh, dass ich das nebenbei dann irgendwann gerade und gerade noch so fertig gekriegt habe. Ja, und seitdem hat es mich gepackt und wir sind da geblieben. Auch wenn es mal schwierige Zeiten gegeben hat, wo wir fast das Handtuch haben geworfen aus finanziellen Gründen. Aber es gibt uns noch immer und inzwischen macht es auch richtig Spaß.
Ich finde, das ist voll die schöne Story. Das ist quasi die Passion, die man zum Beruf macht. Was will eigentlich jeder machen, oder? Sein Hobby arbeiten oder damit Geld verdienen, wenn es noch Spaß macht. Finde ich voll cool. Also, Still Alive wurde ähnlich gegründet. Aber ich habe leider nicht so eine romantische Story dahinter. Bei mir war es einfach so, dass ich natürlich auch schon immer Gaming-Fan war, oder? Aber ich habe dann nie so krass aktiv drüber nachgedacht, ob ich in dem Bereich auch arbeiten kann. Und tatsächlich gibt es in Österreich einige Studiengänge, wo man tatsächlich direkt Game Dev studieren kann. Und die Entscheidung, Programmieren zu studieren, war eigentlich davon, dass ich vor lang in der Gastro war und ich wollte einen flexiblen Job. Einen Job, wo ich halt quasi, keine Ahnung, nicht 7 Tage die Woche arbeite, sondern halt 5 und wo ich auch flexibel bin mit dem Umziehen und so, weil ich nicht für immer am selben Ort eigentlich bleiben will. Und während ich dann Programmieren angefangen habe und weiter so ins Game Development, und genau, dann habe ich in Salzburg Game Development gefunden zum Studieren. Im Endeffekt hast du danach eine Softwareentwicklung, Ausbildung, also eine Bachelor of Science. Und kannst auch in anderen Bereichen arbeiten, aber sie geben dir auch super viel mit, was Game Development alles braucht, was die anderen Departments alles machen, was wichtig ist und worauf es auch teilweise wirklich ankommt beim Game Development, ist es nicht nur technisches Wissen, sondern auch, dass nur ein Team zusammenarbeiten kann. 30 Leute irgendwie zusammenzubringen und ein Projekt zu machen, ist gar nicht so einfach. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und so bin ich in die Games-Industrie eigentlich reingekommen. Also der Wunsch, irgendwie einen Job zu haben, der auch zu mir passt. Wo auch die Leute ein bisschen mehr casual sind. Wie man sich vorstellen kann, bei uns trägt man keinen Anzug im Office. Und ich darf auf Messen fahren und so. Also für mich ist es irgendwie, keine Ahnung, auch der Lifestyle, der dazukommt. Und die Spiele auch irgendwie. Weil ich habe doch Kontakt mit Beta-Testern voll vielen und Community. Und die haben immer voll die Gaudi. Und die freuen sich voll über die Spiele und irgendwie ist es doch noch ein Service, den man macht und das ist irgendwie das Erfüllende an dem Job, finde ich so. Ja.
Also ihr habt trotzdem beide ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Was ist jetzt das neue Hobby? Weil wenn man das Hobby zum Beruf macht, muss man sich ja meistens ein neues Hobby suchen. Oder ist es immer noch Gaming? Also ist es schon immer noch ein privaten, ein großer Part oder ein Part? Oder ist es so, dass ihr sagt am Abend, boah, jetzt hocke ich mich nicht mehr vor die Konsole und zocke noch mal eine Stunde irgendwas.
Also bei mir ist es tatsächlich schwieriger geworden, Computer zu spielen, weil ich jetzt auch Familienvater bin inzwischen und das schluckt natürlich auch sehr viel Zeit und dann gibt es auch noch andere Aspekte in meinem Leben, wie der Sport, der mir auch sehr wichtig ist und zwangsläufig ist das Computerspielen dann eher in den beruflichen Bereich reinkommen, aber zum Glück ermöglicht mir eben mein Beruf manchmal auch quasi in der Arbeitszeit Computer zu spielen und das macht mir nach wie vor Spaß. Auch wenn es im privaten Bereich einfach nicht mehr so viel möglich ist, wie es einfach früher war, muss man klar sagen, ja.
Ich spiele eigentlich sehr viel. Also ich habe keine Kinder, deswegen habe ich nicht so viel Verantwortung und kann die Zeit nach der Arbeit tatsächlich viel zum Zocken verwenden. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich bin von Programmierung eben auf Projektleitung gewechselt und ich spiele schon oft die Spiele, die wir machen, gerade um auch Feedback zu geben zum Team, was fehlt noch, wo müssen wir noch hin. Aber die meiste Zeit schaue ich ehrlich gesagt Webseiten an, schau mir irgendwelche Daten an, irgendwelche Excel-Tabellen, rede mit Leuten den ganzen Tag, das ist eigentlich der Hauptteil, mit Leuten reden. Und freue mich dann auch, obwohl schon der ganze Tag am PC war, dann am Abend irgendwie noch mit Freunden zusammenzukommen und ein bisschen zu spielen. Also gerade geht's noch.
Und hast du irgendeine spezielle Serie, irgendeine Lieblingsgenre oder Lieblingsserie, IP, die dich besonders begeistert?
Ja, da fällt, also eine Serie, die ich natürlich von klein auf irgendwie miterlebt habe, war die Zelda-Spiele. Aber heutzutage, also ich spiele sie auch heute noch, ich habe die neuen Titel auch gespielt. Aber ich bin auch voll der große Monster Hunter-Fan, auch wenn ich die noch nicht so langjährig verfolge. Monster Hunter World war ja so das zugänglichste Monster Hunter bis jetzt, das spiele ich auch voll gern. Und ich bin ein großer Witcher-Fan, das sind eigentlich alle IPs, also voll.
Also ihr hört da auch große Open-World-Liebe raus.
Ja, voll. Also Open-World, finde ich, ist jetzt leider nicht so der unique selling point, weil ich finde, dass viele Open-Worlds leider auch recht leer sind oder nicht so gut gemacht. Also so Hogwarts Legacy zum Beispiel fand ich die Open-World-Design jetzt nicht so toll, weil du hast halt diese kopierten Puzzle immer überall und du weißt quasi schon, was du am nächsten Map-Punkt finden wirst und so. Also, aber Witcher, finde ich zum Beispiel, ist ein richtig cooles Open-World-Game, weil das ist alles ein bisschen organischer dort. Ich fühle mich halt wirklich, als würde ich eine Welt erkunden und nicht nur Questmarker, obwohl die Map auch sehr klattert ist. Aber ich laufe rum, ich kann was entdecken, ich kann mit Leuten reden, eine neue Quest finden, ein Easter Egg und so. Also eigentlich schon großer Open-World-Fan, wenn sie cool gemacht sind.
Unsere Game, also ich bin auch Familienvater seit 2,5 Jahren und bei mir geht es gleich. Also ich habe auch viel, viel weniger Zeit zum Zocken wie früher. Geht deswegen auch ganz viel auf Indie-Titel. Wie hat sich für euch die Branche in den letzten 10 Jahren oder seit es auch die Firmen gibt verändert, gerade in Bezug auf Indie-Games? Weil es ist ja, also wo wir angefangen haben zu spielen in der Mitte der 80er Jahre, der 90er Jahre, da war irgendwie alles Indie. Dann war viel AAA und dann ist irgendwie die ganze Indie-Welle wieder gekommen mit kleinen Entwicklerstudios. Wie seht ihr das jetzt in der Branche? Sind so Sachen wie Game Pass und Co. förderlich für die Indie-Branche oder ist es eher das Gegenteil, dass man sagt, es wird aufgrund der Verfügbarkeit, weil wenn man Game Pass hat zum Beispiel, dann ist man ja mal schon als Casual Gamer schon versorgt über Jahrzehnte hinweg. Wie ist das für euch als Studios, ist das von Vorteil, ist das eher was Hinderliches?
Also die ganzen Subscription Services sind, würde ich mal sagen, in Summe für Indies wahrscheinlich eher schwierig. Und generell glaube ich, sich der Markt für Indies eher schlechter entwickelt, weil früher war es zwar schwieriger, sagen wir mal so, ein Computerspiel überhaupt zu entwickeln, weil es von der Technologie her einfach komplexer war und heute gibt es schon so viele Tools und man kann relativ schnell als Student einmal irgendwie ein simples Computerspiel machen. Allerdings ist es am Ende des Tages, muss man viel höhere Qualität erreichen, als es früher war, also auch vom Production Value und man hat viel, viel mehr Konkurrenz und dann nicht unterzugehen, ist das Indie, glaube ich, heutzutage noch schwieriger, als es einmal, sage ich mal, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren waren, wo wir angefangen sind, wo wir angefangen haben. Und Services, also so Subscription-based Services wie Apple Arcade oder Game Pass oder dergleichen, die sind sehr cool, wenn man da mal drinnen ist, weil ich glaube, für einen Spieler selber ist es eigentlich eine ganz coole Entwicklung, weil also Free-to-Play war ich selber nie so besonders der Fan und Premium-Games sind offenbar auch nicht mehr so beliebt. Es gibt einfach so ein bisschen eine Tendenz hin zu, dass immer mehr Gamer auch diese Subscription-Services nutzen und da ist natürlich am Ende des Tages auch viel Geld dahinter und der Store für diese Services wie Apple Arcade oder so, das ist eine sehr limitierte, ausgewählte Selektion von Spielen. Also Apple Arcade oder so, glaube ich, so an die 200 Games oder so, nur die glaube ich, jemals auf Apple Arcade waren oder so in der Größenordnung jedenfalls. Und wenn man da drinnen ist, dann ist es cool. Und also ich kann in dem Fall, bin einer der Glücklichen, die, also unser Bridge Constructor ist auf Apple Arcade. Obwohl es ein sehr altes Spiel ist, ist da die älteste Version von unserem App, Bridge Constructor ist auf Apple Arcade und das ist für uns ein cooler Extra-Revenue, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Der deutlich mehr ist wie der Umsatz, den wir mit der normalen Bridge Constructor-Version auf dem Apple App Store machen. Einfach deshalb, weil das ein kuratierter Store ist, wo die User, also da sind relativ viele User drinnen und es verteilt sich halt einfach auf diese ungefähr 200 Titel und deshalb bleibt relativ viel auf Indie-Titeln hängen, wenn man mal drinnen ist. Aber, das ist um den Bogen wieder zu spannen, es ist sehr schwierig, da reinzukommen. Und als Indie-Game-Entwickler, da muss man wirklich was Außergewöhnliches gemacht haben oder sehr gute Kontakte haben oder einfach Glück haben, wie wir vielleicht, weil ich weiß gar nicht so ganz genau, wie der Bridge Constructor da drauf gelandet ist. Aber da reinzukommen ist sehr, sehr schwierig, das ist eine große Hürde. Und aus dem Grund glaube ich, dass die Zeiten für Indie-Developer eher schwieriger sind als früher.
Ich glaube, dass es halt cool ist, wenn man schon ein Spiel hat, dass man das dann auch noch dort verkaufen kann, weil man kriegt ja natürlich was dafür gezahlt, dass man sein Produkt dann in diesen Subscription-Service anbietet. Aber ich glaube, also nicht, dass Studios sehr gezielt für Subscription entwickeln. Also das ist eher so ein zusätzlicher Revenue-Stream, der noch reinkommt. Aber hauptsächlich, also ich meine, Bridge Constructor kann man auch so kaufen quasi im App Store.
Genau, und wir haben einfach die Gelegenheit genutzt, dass wir da haben rauf können. Und also man entwickelt, genau wie du sagst, man entwickelt nicht für diese Plattform. Es ist einfach einer der Möglichkeiten. Und wenn sich Business Opportunities ergeben und es gibt einen Game Pass-Deal, dann wird man den meistens annehmen, weil das einfach zusätzlichen Revenue bedeutet als für einen Entwickler. Ja.
Ich habe mir mal mit dem Bus-Simulator haben wir uns Game Pass angeschaut, aber das war nie zu Release. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie das für Firmen ist, die zum Beispiel releasen und dann Day One auf dem Game Pass ist und wie sich das auf ihre Verkaufszahlen auswirkt. Aber ich denke, gerade bei so kleineren Studios ist es halt oft der Fall, dass sie es erst entwickeln, dann releasen und erstmal quasi verkaufen am Anfang. Kommt aufs Game an, ist es vielleicht viel, wird weniger, bei manchen ist es sehr gleichbleibend, also geht aber dafür sehr lang, also du hast halt langfristig Einkommen und wenn dann noch sowas dazukommt, dass du so einen guten Deal kriegst, dass du es eben schaffst, dass du in den Subscription Service kannst oder alle Auflagen erfüllst und dein Publisher irgendwie das organisiert mit Game Pass, dann ist es cool, weil dann fällt natürlich auch für die Development-Firma was ab, aber ich frage mich halt auch, wie für Games das ist, die direkt auf Game Pass releasen, wie sich das mit dem Verkauf so zusammen tut.
Ja, das Beispiel ist neue Indiana Jones Game. Das kannst du jetzt schon vorinstallieren auf der Xbox. Ist Day One im Game Pass. Ich verstehe das System nicht ganz, weil das ist ja ein AAA-Titel, es kostet sicher Millionen in der Entwicklung und ist dann im Game Pass. Und wie viel kriegen die dann wirklich? Ist es wirklich rentabler, wie wenn sie es so verkaufen würden? Oder ist es einfach ein sichererer Deal? Sie sagen, wenn es floppt, ich habe ja trotzdem meinen Game Pass-Anteil.
Ist Indiana Jones von Microsoft auch entwickelt als Publisher oder ist es eine andere Firma quasi?
Im Podcast kann man immer am Handy nachschauen, deswegen ist jetzt live ein bisschen schwieriger. Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es leider auch nicht, aber ich weiß, wie in der Praxis normalerweise solche Deals laufen. Wenn man mit einer sehr guten Marke kommt und Indiana Jones ist natürlich eine sehr gute Marke, dann hat man gute Chancen, dass irgendwie Microsoft oder Sony, dass die einfach interessiert sind zu sagen, okay, es gibt einen Exclusive-Deal. Also ich weiß es nicht im speziellen Fall, ob es bei Indiana Jones exklusiv ist, aber ich vermute schon, dass die dann auch wirklich nur auf Game Pass und nicht auf Sony oder Plattformen oder so rauskommen können. Und dann ist Microsoft häufig halt dann geneigt, auch größere Summen im Vorfeld zu garantieren und zu zahlen, einfach nur, weil sie die Marke exklusiv auf ihrer Plattform haben wollen, um einfach den Gesamtwert der Plattform zu steigern. Und solche Deals können dann natürlich wirklich sehr gut sein, aber man muss auch eine sehr gute Marke mit heranbringen. Also wenn man jetzt als unbekannter Indie mit irgendeinem Spiel kommt, dann wird man da nicht die riesen Garantien bekommen von Microsoft. Aber als guter Lizenzinhaber wie Indiana Jones oder so, sind die Karten da sehr gut, dass man da reinkommt. Dann.
Ich meine, es ist sehr interessant, wie die Subscription-Services so in der Zukunft aussehen werden, weil Netflix zum Beispiel macht kaum Gewinn eigentlich, nur mit ihrem Subscription-Service. Bis heute nicht. Und jetzt haben sie mehr Konkurrenz. Es gibt Disney Plus, es gibt Amazon Prime, es gibt Netflix. Und niemand von denen macht wirklich Gewinn. Das sind einfach, also Netflix früher schon. Aber also ich frage mich halt, wie das mit Games langfristig läuft. Und ich habe Wetten laufen mit Arbeitskollegen, ob es überhaupt nochmal eine Konsole geben wird, weil Xbox, also Microsoft im Generellen, fängt halt jetzt zum Beispiel an, sich nicht mehr so auf Exklusivität zu konzentrieren. Es gibt kaum Xbox Exclusives, das ist jetzt eher quasi, die haben den Kampf gegen die PlayStation ein bisschen aufgegeben und haben halt auch angefangen, ihre Exclusive-Title, wie zum Beispiel das Roller-Skating-Game, ich hab's vergessen, Hi-Fi Rush, dann auch auf anderen Plattformen zu releasen, auch in Steam available zu machen und auf Sony. Und also ich bin schon voll neugierig, wie es halt in ein paar Jahren aussehen wird. Werden wir noch eine neue Xbox bekommen? Wie breitfächig will Xbox eigentlich, also Microsoft, gehen mit ihren Subscription-Service? Weil theoretisch die Plattform, dass du PC, Konsole, alles irgendwie verbunden hast und diese wechselnde Spieleangebot hast, ist eigentlich schon ganz cool. Ich benutze es selber tatsächlich nicht so wirklich. Ich habe halt gerne meine Spiele und so. Manchmal benutze ich irgendwie mal einen Monat Game Pass oder so, wenn ich ein paar Spiele habe, die ich spielen will, die recht teuer sind. Aber im Allgemeinen spiele ich auch nicht so viel AAA-Games. Und ich glaube, da rendiert sich der Game Pass halt extrem, wenn, wie du sagst, wie so Indiana Jones, oh, es kommt voll das coole Spiel raus, ich kann es umsonst am Game Pass spielen, das zieht natürlich schon. Und da steckt wahrscheinlich Microsoft halt da die Kohle rein, damit sie mehr Subscriber haben. Aber ich frage mich schon, was sie damit alles anfangen und ob sie nochmal eine... Also ich glaube, es gibt nochmal eine neue Xbox auf jeden Fall und eine neue PlayStation halt, denke ich. Mein Arbeitskollege denkt, dass alle diese Streaming-Services von Nvidia oder so verwenden werden, dass du quasi gar keine Hardware zu Hause haben brauchst und du halt quasi sowohl das Game als auch das Game quasi streamst. Und dann nicht mehr voll viel Geld ausgeben musst, um dir den neuesten PC zusammenzubauen. Und dann kannst du dein Spiel nicht spielen, weil du erst noch eine neue Grafikkarte brauchst und so. Voll. Das ist ja eigentlich der Reiz an Konsolen. Und wenn sich die Konsolen nicht mehr so verkaufen, vielleicht ist das dann die Zukunft? Meine Internetverbindung ist nicht gut genug dafür.
Ihr habt ja die Cloud-Gaming-Angebote von Nvidia. Mhm. Und von Nintendo und von Microsoft da mal ein bisschen verglichen, privat mit der gleichen Internetverbindung. Es reicht für Full HD Gaming eigentlich 20 Mbit, 25 Mbit.
Echt? So wenig?
Wow. Aber es ist kein Vergleich Nvidia. Also wenn ich mir denke, dass Microsoft so viel Geld ausgegeben hat für ein Game Pass und ihr ganzes im Prinzip das ganze System auf Cloud Gaming auslegt und auf den Game Pass Ultimate Service, dann ist es verrückt, wie viel besser der Nvidia-Service funktioniert wie das Cloud-Gaming bei Microsoft. Das finde ich irgendwie seltsam, weil halt sie halt so viel Geld ausgegeben haben für das. Aber generell wollte ich fragen, weil wir haben jetzt über so Game Pass geredet und der Dienst von PlayStation Plus, glaube ich, heißt es, oder?
Ja.
Aber ist es nicht so, mir ist vorgekommen, dass der Markt an sich doch jetzt ein bisschen leichter zu bedienen ist durch die ganzen Online-Kaufhäuser. Also es gibt Steam, es gibt Nintendo Shop, es gibt den Microsoft Store. Kann man da nicht sagen, okay, da kann man Spiele veröffentlichen, da hätte man vielleicht vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gar keine Möglichkeit gehabt, die überhaupt ins Regal zu bringen?
Das stimmt insofern, dass es tatsächlich viel leichter ist, ein Spiel potenziell zumindest ist bei einer sehr großen Userschaft zur Verfügung zu stellen. Aber das heißt natürlich auch, dass viele andere das natürlich auch nützen und der ganze Markt halt immer mehr gesättigt ist von oder fast schon überschwemmt ist von Spielen. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich war jetzt heuer auch auf der Gamescom wieder und wie viel hochwertige Spiele es da rauskommen, von denen ich aber selber jetzt auch noch nie was gehört und gesehen habe. Und mir denke, boah, was gibt's da nicht alles, was man einfach gar nicht weiß, dass es gibt. Und als solches ist es natürlich extrem leicht, dass man einfach untergeht als Spiel. Also wenn man mal ein Spiel auf einen gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hat, dann ermöglicht es einem natürlich auch so richtig die fette Kohle zu machen, aber es ist noch viel wahrscheinlicher, dass man untergehen wird. Also es ist so diese, diese Schere oder die Mediane, wie viel Umsatz man vielleicht machen wird, die wird eigentlich eher immer schlechter, kommt man vor. Die ganze Spielerschaft konzentriert sich auch sehr häufig immer mehr auf bekanntere Titel. Irgendwie, wenn jemand bei Call of Duty ist, spielt er über ganz viele Jahre Call of Duty und bleibt dem einfach treu. Und das zeigen auch die Statistiken, dass die großen Titel und die großen Marken machen prozentuell gesehen eigentlich eher immer mehr Kohle, obwohl es immer mehr Spiele gibt. Und so quasi das Durchschnittsgame macht eigentlich immer weniger Kohle. Und das macht es halt gerade für kleine Entwickler immer schwieriger.
Ich frage mich, ob das auch ein bisschen zusammenhängt mit diesen Streaming-Services, aber das wird sich wohl noch ein bisschen zeigen, dass die breite Masse immer weniger Geld macht, weil man es dann doch irgendwann mal umsonst kriegt, oder? Vielleicht kauft man es sich dann doch nicht, aber ich weiß auch nicht genau.
Also das Abwartende, das glaube ich schon, dass das ein Faktor ist, oder? Dass man sagt, vielleicht gibt es einmal im Game Pass, oder es gibt ein Spiel raus und man googelt, dann muss man nur schauen, wenn man googelt, ein Spiel,
gibt's meistens
und
dann gibt
es ein Google vervollständigt, kommt das im Game Pass oder PlayStation Plus oder was. Also ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, dass Leute länger abwarten und nicht gleich Day One kaufen, auch vielleicht abwarten, ob alle Bugs gefixt sein und sagen, hey, dann hol ich mir es lieber, wenn es einmal im Streaming ist.
Ich meine, wenn sie halt super Fans sind, das ist halt das, wo du dir dann eigentlich so am Tag 1 schon ein Spiel holst oder so. Also ich kenne super viele Leute, jetzt ist Space Marine 2 rausgekommen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und da sind, ich kenne so viele, die sich so gefreut haben auf dieses Warhammer-Game und tatsächlich sich dann mal schon im Vorverkauf das Spiel holen. Aber ich glaube, tendenziell neigen die Leute halt schon dazu, dass sie ein bisschen abwarten, wie das Spiel auch rauskommt. Weil das passiert halt immer wieder, dass, egal auf welcher Plattform du bist, dass dir passieren kann, dass nicht gut läuft, dass buggy ist. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt mit dem Star Wars Game, dass du ein bisschen Probleme gehabt hast.
Ja, ist auch buggy. Noch Cyberpunk war für mich so ein relativ eindeutiges Beispiel.
Da warte ich immer noch ab.
Ja, ich habe es Day One gekauft, ich habe es sogar vorbestellt, dann hat es ja die Möglichkeit gegeben, es auf der PlayStation wieder zurückzugeben.
Ja.
Das habe ich dann auch gemacht und ich habe es bis heute noch nicht wieder geholt, obwohl der Kevin zum Beispiel sagt, es läuft super und es ist unglaublich gut, aber ich bin immer noch ein bisschen so...
Ja, ich glaube, jetzt soll es auch passen. Sie haben auch nochmal ein großes DLC rausgebracht und so, aber ich war jetzt auch noch nicht im Mut irgendwie.
Oder No Man's Sky war, glaube ich, das prägendste damals.
Da haben sie auch ewig noch dran gearbeitet.
Ja. Aber die haben das super gelöst, finde ich. Die haben das wirklich... Die haben dann einfach gesagt, okay, wir arbeiten so lange dran, bis das wirklich das ist, was wir euch versprochen haben.
Das ist eine gute Story bei denen auf jeden Fall.
Ja, voll.
Was ich definitiv auch noch bestätigen kann, ist ein Trend dazu, dass die Leute eben vorsichtiger sind, mit irgendwas einzukaufen und auf jeden Fall auf Sales warten oder dass es halt noch vielleicht auf ganz andere Plattformen kommt. Aber es ist selbst, also mit Lego Brickless haben wir ja vorletztes Jahr ein Spiel rausgebracht, der mit einer sehr bekannten Marke, also Lego, an Bord und da haben wir eigentlich schon damit gerechnet, dass es so konstante Umsätze gibt für einfach Lego-Fans oder Leute, die nach Lego-Spielen suchen oder so. Aber es ist selbst mit so einer bekannten Marke bei uns sehr krass sichtbar, dass die Verkäufe zum Großteil einfach nur ab einer gewissen Zeit geht der Umsatz prima bei irgendwelchen Sales. Also es ist dann ein sehr starker Peak. Wenn man wieder einen Sale macht, dann kommt der Umsatz und zwischendrin merkt man einfach die Leute, die warten ab, weil es gibt so viele Spiele und wieso quasi was zum Normalpreis kaufen, wenn man es irgendwo entweder sowieso in einem Streaming-Service irgendwie gratis kriegt oder drei andere Spiele im Sales sind, die mir auch gefallen. Ja.
Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich habe mir das angeschaut im Vorfeld vom Podcast. Gerade das Lego Bricktales hat ja sehr gute Bewertungen, eigentlich durchgehend. Und gerade bei so einer Marke und bei so einem Genre hätte ich gemeint, dass das wie geschnitten Brot geht eigentlich.
Also in Summe kann ich mich jetzt nicht beklagen, das Projekt funktioniert finanziell schon ganz gut. Es ist sicher, dass es total geskyrocketed ist, dass wir jetzt nur mit dem Geld schwimmen oder so. Aber es ist ein profitables Projekt. Aber wir haben uns tatsächlich mit so einer großen Marke auch fast noch ein bisschen mehr erwartet. Eben vor allem, dass es vielleicht konstanter läuft und weniger nur auf den Sales-Umsatz macht. Also ein bisschen Enttäuschung ist tatsächlich auch bei dem Projekt mit dabei, aber in Summe sind wir schon auch zufrieden. Ja.
Wenn du das über das Redus beziehst oder alle Plattformen ein, also auch der VR-Titel und so, oder meinst du jetzt spezifisch den VR-Titel? Oder ist es die Summe des ganzen Spiels, dass du dir eigentlich mehr erwartet hättest an Sales?
Vielleicht auch die Summe des gesamten Spiels. Also es haben die Launches haben eigentlich alle sehr gut funktioniert. Also wir haben ja auch dann letzten Jahr haben wir noch die VR-Portierung rausgebracht und die ist dann ganz groß von Meta promoted worden, weil wir das als Quest 3 Flagship-Title quasi rausgebracht haben und da war Meta auch sehr dahinter. Natürlich, weil auch die Marke Lego sehr gut gute Sichtbarkeit für die Meta Quest 3 irgendwie in der Werbung gebracht hat und der Titel auch sehr gut gepasst hat. Einfach das Bauen in Mixed Reality im Speziellen mit Lego, das war ein richtig guter Match und da hat Meta auch größeres Marketingbudget da hineingesteckt und entsprechend gut hat der Release auch funktioniert. Aber die Langlebigkeit des Titels haben wir uns tatsächlich auch noch ein bisschen besser vorgestellt. Jetzt ist es schon ungefähr ein Jahr heraus und auch wenn es finanziell sich rentiert hat für uns, das zu machen und wir jetzt uns nicht großartig beschweren können, hätte es auch noch im Longtail, im Verkauf, hätten wir uns mehr gewünscht, sagen wir mal so.
Ihr habt ja gesagt, dass IPs wichtig sein für Streaming oder Subscription Services. Ihr habt ja starke IPs in die Partnerschaften, also ihr mit Lego und ihr habt, jetzt kann ich mich entweder als voller Experte outen oder als totaler ins Fettnäpfchen treten, habt ihr nicht beim Bridge Constructor The Walking Dead gehabt?
Genau, da haben wir auch mit EMC zusammengearbeitet,
kenn mich aus.
Kein Fettnäpfchen. Wir haben ein Bridge Constructor The Walking Dead tatsächlich gemacht. Der Türöffner für solche große Lizenzen war noch der Vorgänger. Also davor haben wir noch Bridge Constructor Portal rausgebracht mit der großen Portal-Lizenz von Valve. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und das war ein bisschen der Türöffner für uns, dass auch andere große Lizenzgeber wie AMC an uns herangetreten sind und gesagt haben, wir wollten nicht auch mal was mit The Walking Dead ausprobieren. Und das war für uns ein cooles Experiment. Ich finde, das ist auch ein sehr cooles Game rausgekommen. Auch wenn es vom Verkauf auch nicht ganz das erfüllt hat, was Portal eingebracht hat, war es cool, mit so einem großen Lizenzgeber auf jeden Fall zu arbeiten.
Wie ist das, wenn dann im E-Mail plötzlich oder auf LinkedIn oder wo auch immer da die Anfrage gekommen ist, dann AMC steht oder Lego oder, also stell mir das nur vor, weil ich bin ja in der Filmproduktion, also ich habe eine Filmproduktionsfirma und wenn da auch dann so der kommen würde zu mir und sagt, hey, macht's mal was für uns, das muss doch schon ziemlich. Freut mich, also hat man da knallen da die Sektkorken dann in Innsbruck?
Ja, im ersten Moment ist man natürlich skeptisch und es ist nicht so, dass jeder Partner angeklopft hat. Also Valve hat jetzt nicht bei uns angeklopft und gefragt, hey, wollt ihr nicht Bridge Constructor Portal machen, sondern das war ein längerer Prozess und es hat auch nur funktioniert, weil unser Vertriebspartner Head Up Games eben dort einen guten Kontakt gehabt hat mit Valve. Und das ist auch länger in der Schublade gelegen und wir haben eigentlich gar nicht geglaubt, dass das wirklich funktioniert, weil wir haben dann gehört irgendwie, dass Valve an die 100 Vorschläge für Computerspiele, 100 Pitches für konkrete Vorschläge mit irgendwelchen Lizenzen von Valve jährlich bekommt und ja, wir wissen alle, wie viele Portal-Spiele es sonst noch gibt, es gibt fast keines, also eigentlich ist ein vollständiges Game in der Portal Universum ist eigentlich Bridge Constructor, glaube ich, das Einzige. Es gibt noch so Pinball-Spiele, die irgendwie Portal gethemed sind, aber als vollwertiges Spiel mit Portal ist Bridge Constructor tatsächlich der einzige Titel und da sind wir schon sehr stolz drauf, dass es funktioniert hat. Aber es war schon Türklinkenputzen auch dabei und den richtigen Mann zur richtigen Zeit erwischen. Und später hat es dann tatsächlich leichter geklappt, also mit Lego. Lego hat tatsächlich dann uns angefragt oder bei Head Up Games angefragt und wollte jemanden haben mit der Expertise von Konstruktionsspielen, also Brückenbauspielen bei uns in dem Fall. Und da haben wir uns schon sehr gefreut, dass das mal nicht wir diejenigen waren, die irgendwo betteln um irgendwie einen neuen Vertragspartner, sondern dass es umgekehrt gelaufen ist. Und auch bei EMC war es tatsächlich so, dass die irgendwie gefragt haben, hey, wollen wir nicht was draus machen.
Und bei euch habt ihr den Bus-Simulator. Ist das, da kenne ich mich wirklich nicht gut aus, ist das, wie bei allen anderen Sachen, also bei dem, ist das mit dem Landwirtschaftssimulator und Fernbus-Simulator und LKW-Simulator, ist das auch so ein Franchise oder ist das, heißen die einfach allerlei? Weil ich glaube, das Logo, was ich sehe, ist einmal bei den ganzen Games ähnlich. Ist das eine Serie oder ist das was Eigenes?
Dass das Logo von jedem Simulator-Game gleich aussieht, ist ein Mysterium für mich, das ich noch nicht gelöst habe. Literally, also ich habe keine Ahnung, warum das so der Branchenstandard ist, aber zum Beispiel, wir haben nicht die IP für den Bus-Simulator, die gehört Astragon, dem Publisher, und die machen zum Beispiel auch den Police-Simulator und den Construction-Simulator, die machen aber nicht den Farming-Simulator und auch nicht den Fernbus-Simulator und auch nicht den Truck-Simulator. Das heißt, das sind alles Independent IP-Holders, das sind unterschiedliche Firmen und natürlich sind Sim-Games voll die Nische und die Leute kennen sich alle. Ich kenne auch die Publisher, die den Landwirtschaftssimulator dann am Ende machen und so. Und wir haben mit denen schon mal irgendwie ein bisschen gearbeitet, aber das sind alles eigene Firmen eigentlich.
Weißt du, was sagst? Und ja, man muss jetzt auch noch dazu sagen, dass nicht jeder Name als IP wirklich schützbar ist. Also so ganz quasi simple Wortkonstruktionen wie Bus-Simulator ist nur begrenzt schützens, oder kann man nur begrenzt überhaupt schützen lassen. Also ich bin jetzt auch kein Rechtsexperte, aber ich bin mir nicht sicher, ob Astragon überhaupt quasi das verbieten könnte, wenn jemand anderer das macht, weil der Name so quasi mehr ein Genre ist, also ein bestimmter Markenname. Und als solches kann man sich auch nicht, also sie jeden Simulator schützen lassen, weil quasi als Trademark, ich habe jetzt keinen Simulator und niemand darf irgendeinen anderen einen Game-Titel rausbringen mit dem Namen Simulator drinnen. Und deshalb müssen die nicht unbedingt verwandt sein oder so, die ganzen Titel, die halt mit Simulator dahinter sind. Ja.
Ist das immer noch Nische? Also ist das schon noch Nische? Weil ich denke nur Landwirtschaftssimulator, wir sind im Newsletter. Also das ist schon, denke ich, wow.
Ich meine, der Landwirtschaftssimulator wird extrem viel gespielt. Der hat irgendwie das geschafft, aus der Nische auszubrechen und in den Casual Game Market einzutauchen, oder? Der wird von allen möglichen Leuten gespielt, ob sie jetzt Traktorenfans sind oder nicht. Glaube ich, ist dann gar nicht mehr so sprechend. Aber das Interesse am öffentlichen Verkehr oder jetzt ganz spezifisch Busse ist einfach Nischeninteresse. Also jedes Kind hat Spaß, wenn sie sich hersetzen und Bus spielen, aber es sind gerade von den Verkaufszahlen her wird es einfach als Nische angesehen.
Wer spielt Bus-Simulator? Habt ihr da irgendwie Daten? Sind das wirklich Busfahrer oder sind das Leute, die gern Busfahrer wären?
Also,
oder Kinder? Oder?
Ich habe keine konkreten Daten, aber ich war oft auf Messen und ich mache auch die Beta-Tester. Also die Daten gibt's wahrscheinlich, aber ich habe sie gerade nicht parat. Ich habe mich immer um die Beta-Tester gekümmert, die quasi unsere Spiele testen und unsere Patches und neue Features, die wir machen, die wir noch nicht released haben, die gebe ich zuerst zu denen, damit sie schon okay sind, damit es auch allen gefällt. So ein kleiner Test. Und die waren ganz durchgemischt. Das waren teilweise sehr junge Leute, die gerne mal einen Bus fahren wollen, die allgemein voll das starke Interesse an Fahrzeugen und Bussen haben und so. Und zum anderen tatsächlich ein Haufen Busfahrer. Ich habe so viele Busfahrer-Beta-Tester und die können mir dann ganz genau sagen, ich fahre jeden Tag den Iveco-Bus und der beschleunigt viel zu schnell, den müsst ihr ein bisschen langsamer machen und so. Also das sind tatsächlich, also ich finde es total faszinierend, dass sie wirklich den ganzen Tag Bus fahren und dann noch Bus fahren. Manchmal sind sie sogar schon in Rente oder so oder es sind Tramfahrer, aber es sind ganz viele dabei, die den Beruf auch haben einfach oder den Beruf gerne hätten tatsächlich oder einfach so eine Faszination für die Fahrzeuge haben und so.
Da gibt es mal einen Straßenbahn-Simulator.
Ja. Yeah.
Zugsimulator gibt es ja schon. Da frage ich mich immer. Also beim Bus-Simulator verstehe ich total, das ist ja super, aber so Zugsimulator denke ich mir so.
Der Bus-Simulator hat tatsächlich ein Tram-DLC. Das habe ich dann mitdeveloped und da haben wir einen Spin-Off gemacht, den Tram-Simulator. Das ist aber quasi nur so ein Tochtergame, das war kein komplett neues. Und ich habe mir das am Anfang auch gedacht. Wir haben gesagt, eine Tram ist nur eine Bus auf Schienen, der Easy-Mode quasi. Aber im Endeffekt kommt dann die Challenge beim Spiel, kommt daher, dass die Dinger nicht so schnell reagieren wie ein Bus. Beim Bus drückst du aufs Bremspedal und das Ding bleibt stehen. Eine Tram reagiert auf den Schienen nicht so schnell, gerade wenn du bestimmte Wetterverhältnisse hast. Und da wir so tolle Simulatoren bauen, ist es tatsächlich so, dass wenn du mit realistischen Physik spielst, du den Berg runterrutscht, wenn du nicht Sand verwendest und so. Du musst auf die Kurven und den Speed achten. Du musst schauen, was der Verkehr vor dir macht, weil die natürlich viel schneller stehen bleiben können als du. Da kommt, glaube ich, irgendwie die Challenge und die Faszination her. Und ich glaube, am Ende, wenn die Leute so viel Zugspiele spielen, ist auch entspannend für die, oder? Das ist genauso wie wir am Abend rumhocken und irgendwie Scuba Diven gehen, Dave the Diver, oder Fahrrad fahren, die gehen halt Zug fahren.
Ich stelle mir das entspannend vor, so mal eine Stunde lang gemütlich beim Zug und vielleicht zwei, dreimal noch irgendwie stehen bleiben oder so. Ich glaube, das kann was Meditatives haben.
Ja,
oder so.
Ich frage mich das auch immer beim Fernbus-Simulator und beim Truck-Simulator, du bist ja nur auf der Autobahn unterwegs, oder?
Mein Schwager ist einmal im Microsoft Flugsimulator in Real Life von Stuttgart nach Thailand geflogen.
Ja, du, ich wollte gerade sagen, da gerade von dir hätte man mehr erwartet, was Bahnsimulation angeht, weil wir fahren auch bei 80s Kingdom fahren wir 3 Stunden von links nach rechts.
Ja, ja. Aber das ist 80s und Pixel Look. Das ist ganz was anderes.
Ich meine, 80s Zugsimulator, wo man noch rachen darf in die Abteilung.
Oder Pixel Look Bussimulator vielleicht.
Es gibt auch World of Warcraft-Spieler, die nur fischen, habe ich gehört. Also.
Es gibt auch Fallout-Spieler, die riesen Basen bauen, wo man mit Armschalter das gesamte Licht in der gesamten Basis einschalten kann. Habe ich gehört, indeed.
Hey, no shaming. Jetzt haben wir gerade über, jetzt sind wir gerade wieder bei den Pixel Games. Wir erleben ja in letzter Zeit, dass die Hardware immer leistungsstärker wird und jetzt haben mit der neuen Unreal Engine, jetzt gerade vor einem Jahr, glaube ich, oder so, ist das rauskommen der Matrix.
Die Matrix-Demo.
Ja, die Matrix-Demo. Yeah. Wir haben schon über die Nvidia-Dienste geredet, dass Leute quasi mit wenigen Euros im Monat schon die heftigste Hardware benutzen können. Andererseits sieht man aber einen deutlichen Trend zu Boomer-Shootern und Retro-Pixel-Look-Games. Was denkt ihr, wie wird sich das in Zukunft für die Branche auswirken? Ist es überhaupt noch so wichtig, dass die Grafik wirklich so Hammer ist, oder ist es dann oft nur das Alleinstellungsmerkmal von einem gewissen Titel, dass er halt quasi grafisch gut ausschaut, aber sonst nicht viel zu bieten hat? Du hast vorher gesagt, bei Hogwarts Legacy ist dir das aufgefallen, dass ja eines von den schöneren Spiele ist, die in letzter Zeit rauskommen sind, aber halt repetitiv und leider.
Es war voll schön für 15 Stunden und ich habe es im Angebot gekauft, deswegen war ich dann zufrieden einfach. Die Fantasy war ein bisschen gelebt und ja. Also ich denke mal, für einen Bus-Simulator ist es extrem wichtig einfach, weil das einfach für das Genre an sich Sinn macht, dass die Graphics gut aussehen und diese Leute haben eine extreme, also sind interessiert an Details total, dass sie diese Busse auch komplett richtig nachgebildet haben, dass jeder Button richtig sitzt, dass die Physik sich echt anfühlt und so. Und ich glaube, da geht es ihnen auch viel darum, dass diese Herzenstücke, diese Busse einfach auch gut aussehen. Und ich glaube, dass halt, ich glaube nicht, dass jedes Game realistische Grafik braucht und die Unreal Engine ist extrem chunky. Also, dass man die allein mit der zu developen, wir brauchen quasi noch stärkere PCs als die Spieler, weil wir müssen ja auch noch quasi das alles nebenher laufen haben, bis das Spiel fertig ist und wir es zusammenpacken und es besser, also quasi performanter ist, haben wir auch viel Hardware-Need. Also ich denke, bei uns in der Firma wird es auf jeden Fall immer relevant bleiben, auch wenn wir sehr stilisierte Spiele haben, wie zum Beispiel Garden Life. Es sieht halt nicht fotorealistisch aus, aber wenn es Simulatorenspiele sind, ist der Wunsch nach Realität, also Realismus, auf jeden Fall da einfach. Ich weiß nicht, wie bei Lego Brick Tales ist es ja eigentlich nicht so der Need da.
Ja, bei Lego Brick Tales ging es natürlich darum, dass es möglichst realistisch wie Lego aussieht, aber im Kern ist es natürlich auch eine Fantasiewelt und eine Spielmechanik, mit der man Spaß vermitteln will. Und als solches bin ich total der Fan eigentlich davon, dass, obwohl man vielleicht High-End-Graphics und ich weiß nicht was machen könnte, man sieht, dass viele Spiele einfach in ihrer Einfachheit funktionieren, weil ich glaube, der Spielspaß, der entsteht im Kopf durch eine coole Mechanik und die braucht keine super tolle irgendwie Grafik, sondern es muss eigentlich die Mechanik sein, beziehungsweise die Welt, in der man eintaucht, und es, im Endeffekt muss es im Kopf entstehen und muss nicht unbedingt visuell in High Fidelity am Bildschirm sein. Und als Computerspielentwickler gibt einem das auch die Möglichkeit, kreativer zu sein und am Ende des Tages auch mit weniger Aufwand für Grafik, dafür mehr Aufwand reinzustecken in das, was eigentlich das Spiel ausmacht, die Mechanik, die den Fun erzeugt. Also ich bin ein totaler Fan von, weg von High Fidelity, jetzt einmal abgesehen von Simulatoren, wo ist natürlich auch quasi ganz anderer Bereich, aber für Computerspiele selber finde ich, ist es oft einmal eher kontraproduktiv. Also siehe Dave the Diver ist auch irgendwo eine Art Tauchsimulation, aber komplett weg von der Realität und das macht genau den Charme aus und hat sicher viel mehr Spielspaß am Ende des Tages, als man hätte einen anderen Ansatz gewählt.
Nur ganz kurz, ich finde, was auch das Problem ein bisschen damit ist, ist, dass wir auch Leute am Ende damit ausschließen. Wenn wir heute Games in Unreal 5 machen, können wir die nicht so performant machen, dass du die auf deiner 1060 spielen kannst, glaube ich, überhaupt. Also wer weiß, wo es noch hingeht, aber wenn du wirklich so eine ganze Stadt baust wie im Bus-Simulator 21, das ist extrem auf der Hardware. Und mal schauen, wo dann irgendwie die Recommended Specs am Ende liegen. Aber die Grafikkarten werden ja auch immer teurer und so. Und auf den Konsolen läuft das dann nicht zwingend nicht besser, weil das ist auch halt nur die limitierte Hardware. Und ich finde das halt dann irgendwie problematisch, dass du dann irgendwie am Ende als Developer gar nicht anders auskannst, wenn du die Unreal Engine verwendest und wenn du so gute Graphics brauchst. Und wenn du so riesige Welten bauen musst, so Städte, die komplett realistisch aussehen, wo eine Autosimulation läuft, wo extrem detailed Busse rumfahren, wo noch die ganzen Menschen simuliert werden, das ist ja alles Logik, das sind alles Graphics, da steht eine ganze Stadt, da fahren überall Autos rum und also ich frage mich halt, ich finde es halt nicht so cool, dass dann am Ende die Leute, wenn sie sich die Hardware nicht leisten können, das Spiel nicht spielen können und wir können dann auch nicht, also nur bis zu einem gewissen Grad was dagegen tun, weil ja.
Oder ist ja vielleicht so ein Dienst wie der von Nvidia dann ideal, oder? Wenn man sagt, man hat die beste Hardware on hand, man braucht nur noch eine starke Internetverbindung, was jetzt in Österreich weniger Problem ist, in Deutschland ist es ein Riesenproblem. Also
ich habe kein gutes Internet.
Ja, okay. Ja. Bei mir funktioniert Nvidia-Dienst auch nicht, bei dir funktioniert er gut, oder?
Bei mir funktioniert es gut, ja, aber es ist halt dahingehend ein Problem, dass da halt nur gewisse Spiele angeboten werden. Man kann da halt auch nicht jedes Spiel nutzen. Und es ist ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel, irgendeinen Titel, ich sage jetzt einmal Dave to Dive, ich weiß jetzt nicht, aber den gibt's halt dann oft, also einen gewissen Titel gibt's halt dann oft nicht für alle Marketplaces. Also wenn man den auf Steam kauft, kann es sein, dass es geht. Wenn man den am Microsoft Store gekauft hat, kann es sein, dass es nicht geht. Manche Titel sind auch für mehrere Stores, aber zum Beispiel, ich glaube, das Thema Modding, das spielt da überhaupt gar keine Rolle, also das funktioniert einfach nicht und ja, dann ist das schon wieder für viele uninteressant.
Ich möchte jetzt vielleicht noch kurz zum Business-Aspekt von der Betrachtungsseite eines Developers kurz was eingehen zu den Streaming-Diensten, weil ich glaube nämlich, dass das eher schwierig ist für kleinere Entwickler wie wir, weil natürlich, wenn die Hardware alles Mögliche Tolle kann und man schon in den Bereich reinrutscht, dann wird es nämlich auch erwartet, dass das dann super realistisch und super geil ausschaut. Aber man darf nicht vergessen, selbst wenn die Technologie besser wird, es ist trotzdem noch mehr Aufwand, das Spiel so hinzubekommen, dass es dann so super geil ausschaut, was die Hardware halt dann potenziell könnte. Und ich glaube, das verschiebt den Markt dann noch mehr hinzu. Das können dann nur die großen Studios, die irgendwie die, ich weiß nicht, AAA-Publisher hinter sich haben, dann eher solche Spiele produzieren und als Indie-Developer wird es dann vielleicht noch schwieriger, da unterzukommen, je mehr sowas sich durchsetzt. Ja. Außer man findet die richtige Nische, wo das dann einfach überhaupt nicht gefordert wird, wie eben hat dann Pixel-Look wie Dave the Diver oder so.
Ein paar Minuten haben wir noch, jetzt würde uns noch interessieren, vielleicht könnt ihr einen kleinen Ausblick geben von euren Firmen, was vielleicht ein kleines Sneak Peek, was geplant ist in den nächsten Gaming-Jahren und auch was eng persönlich, auf was ihr euch jetzt freut in der nächsten Zeit im Bereich Gaming, wenn es was gibt.
Ja, als firmentechnisch wird heuer noch ein neuer Release rauskommen, der noch nicht angekündigt ist, also ich darf jetzt dann noch nicht großartig was verraten, aber es könnte wieder was mit Brückenbauen zu tun haben. Und was die nächsten Jahre angeht, wir würden gern eine größere eigenfinanzierte oder ein neues Genre mal probieren, auch weg von den vorhandenen Marken und da was Größeres selber aufziehen, aber auch das steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen und wir planen das gerade alles, also da kann ich leider auch noch keine Details erzählen.
Vielleicht so Thema 50er Jahre und Basenbau, das würde mir gut gefallen. Also, wenn das wäre in, ja, da in der Richtung, das wäre cool.
Ist gar nicht so schlecht.
Vielleicht Jump-In statt Fallout.
Mir geht es leider ähnlich. Wir arbeiten gerade darauf hin, dass wir nächstes Jahr ein neues Game releasen. Zumindest der Termin steht, aber wer weiß, was alles passiert, ne? Und kann leider auch noch nicht genau sagen, was es ist, weil es noch nicht announced wird. Es ist noch eine Weile hin, bis es auch announced wird. Aber es wird wahrscheinlich ein Simulation-Game sein.
Also, wenn ihr Beta-Tester sucht, der Marco ist halt nicht da. Der Marco ist eigentlich unser Gaming-Experte. Der ist der, was eigentlich nur zockt. Also der ist, glaube ich, ja, der hat immer irgendwas zum Zocken. Irgendwas, auf das ihr euch freut jetzt? Also auf einen Titel des nächsten Jahres, was angekündigt ist? Also GTA steht vor der Tür, glaube ich, nächstes Jahr. Eben Indiana Jones.
Ich glaube, das nächste Game, auf das ich mich freue, das durfte ich auch bei der Gamescom anspielen, ist Monster Hunter Wilds. Ist ziemlich cool. Also ich habe schon ein bisschen gespielt. Ist wieder das gleiche Game, aber ein bisschen besser.
Wie FIFA.
Ja. Das ist es eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt keinen anderen Game Release im Kopf, der noch daherkommt. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn ich Steam aufmache.
Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es fast schon ein bisschen zu unübersichtlich geworden, auch in meinem Privatleben. Jetzt kriege ich noch ein zweites Kind und dergleichen. Also,
das ist ja so vorbei.
Ich rechne nicht damit, dass ich besonders, besonders viel Zeit zum Computerspielen haben werde in den nächsten Monaten. Deshalb mache ich mir da gar keine Illusionen.
Andy, hast du was?
Ich freue mich am meisten auf das Indiana Jones Spiel. Weil ich jetzt noch großer Indiana Jones Fan bin und mir jetzt der letzte Film gut gefallen hat, dann haben mir viele nicht so gut gefallen. Aber der hat mir zum Beispiel besser gefallen wie der neue Ghostbusters. Ja, ich bin da irgendwie auch verloren im Posten. Also mir hat der echt gut gefallen.
Ja, bin ich bei dir.
Und ich freue mich jetzt eben am meisten momentan auf das Indiana Jones Spiel, ja. Und dann halt GTA, das neue, nächstes Jahr oder in 3 oder 4 Jahren, oder?
Wenn die Hardware es haltet.
Das kostet ja anscheinend Lawine, das ist ja anscheinend ganz von die...
108 Euro, na keine Ahnung.
Das ist anscheinend sehr teuer und anscheinend braucht man wahnsinns Hardware.
Gut, ich freue mich auf den Release von der Folge nächste Woche, wenn alles hinkommt hat mit der Aufnahme. Möchte mich bedanken bei unseren Gästen. Danke fürs Dasein. Danke, Nikolaus, für die Einladung, dass wir das da bei euch im ersten Gamers Heaven, hoffentlich nicht im letzten, aber ich gehe mal davon aus, dass es nächstes Jahr wieder diese super Veranstaltung gibt, unseren Podcast live machen haben dürfen. Willst du die ganzen Möglichkeiten nennen, wie man uns hören kann und wo man uns folgen kann? Weil dann habe ich heute schon so viel geredet.
Also ich möchte mich erst einmal bedanken. Erstens bei unseren Gästen. Vielen Dank, dass ihr mit uns die Aufnahme gemacht habt. Und dann eben auch beim Team von Gamers Heaven Tirol, vor allem aber Nikolaus. Uns kann man hören auf alle Podcast-Pusher, die es so gibt, auf iTunes, auf Spotify, auf alle möglichen abstrusen Apps, die es noch so gibt. Also da kann man es mir überall zu empfangen. Es könnt uns auf Instagram folgen, Popkultur Beichtstuhl. Gebt uns vielleicht eine gute Bewertung auf Spotify, wenn es euch gefällt. Oder werdet sogar Patreon, muss es aber nicht sein. Wir haben die Folge dann nächste Woche für unsere Hörerinnen online. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen und danke an unsere Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke. Bleibt cool, wie der Marc immer sagt.